Das ist schön, euch zu sehen und heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen über einen Bibelabschnitt aus dem Propheten Jesaja. Den haben wir eben schon gehört und das ist ein Text, das muss man sich manchmal vor Augen führen. Der Text, den wir da gehört haben, ist über 2500 Jahre alt. Über 2500 Jahre alt, was da nicht alles so geschehen ist, was da so alles passiert ist. Und der Predigttext wurde sozusagen geschrieben, gesagt vom Propheten Jesaja und der hat eben im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt und der hat über 40 Jahre als Prophet gewirkt in seinem Land oder in den beiden Ländern im Nord- und Südreich. Ihr seht es hier nochmal so als kleine Zeitstrahl. So um 955 vor Christus hatte Israel sozusagen seine Hochzeit, da wurde der Tempel angeweiht und dann gab es lange Zeiten, in denen es immer so ein bisschen Stück für Stück bergab ging. So sukzessive, könnte man so sagen, wo der Glaube an Gott in Israel eine geringere Rolle spielte, wo es Krisen und Schwierigkeiten gab. Und in diese Zeit hinein hat Jesaja eben diesen Text gesagt, den ich euch nochmal lesen sagen möchte. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und damit sind tatsächlich die Sterne gemeint, von denen Klaus am Anfang gesprochen hat. Ich muss allerdings sagen, dass ich nicht so ein Experte bin, was Sterne angeht, wie offensichtlich Klaus. Da müsst ihr bitte euch dann nochmal an ihn wenden, er ist da offensichtlich deutlich tiefer drin. Aber er kennt sie alle mit Namen und führt ihr Heer vollzählig heraus. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Man kann mal nur sagen, wenn man tatsächlich nochmal an den Himmel guckt, sich diesen Vers vor Augen führt, was das bedeutet. Und dann sagt Jesaja im Auftrag Gottes, warum sprichst du dann, Jakob, und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, alles was wir sehen. Der wird nicht müde und macht, sein Verstand ist unerforschlich. Er gibt dem Müden Kraft, Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja hat das gesagt in eine Zeit hinein, die nicht nur kurzfristig, sondern langfristig echt schwierig war für die Leute damals. Es war in die Zeit hinein, als vermutlich das Nordreich schon an die Assyrer sozusagen gefallen war, als der größere Teil Israels völlig aufgelöst war und das Südreich Juda zu kämpfen hatte, erst gegen die Assyrer und dann gegen die Babylonia und dann so gute 100 Jahre später auch erobert wurde. Und in diese Zeit hinein, wo man das spüren konnte, der Glaube an den Gott Israels hatte abgenommen, die Welt ist eine bedrohte Welt, da gab es natürlich manche Fragen von den Leuten. Und das ist so das Erste, was mir wichtig ist in diesem Text zu sagen, die Frage aller Fragen, warum, ist eine sehr uralte Frage. Menschen haben die gestellt, im Grunde schon immer, seit es Menschen gibt. Warum, Gott, hast du uns das angetan? Warum antwortest du nicht auf unser Gebet? Warum bist du so weit weg? Das haben die Juden gefragt, die ja immer noch ihre Gottesdienste feierten in Jerusalem, die immer noch beteten, Lieder gesungen haben, so wie wir das getan haben und die trotzdem spürten in gewisser Hinsicht, die Bedrohung hör nicht auf. Und wo, Gott, bist du denn bitte sehr in dieser Zeit? Warum, Gott? Wir haben gerade wieder eine Woche hinter uns, wo es nochmal eine neue Eskalation gibt in der Weltpolitik. Israel hat den Iran attackiert und es gibt Rückschläge. Und wir merken, also Gegenschläge vom Iran. Und wir merken, wie das auch nochmal ein neues Bedrohungspotenzial hat für die ganze Welt. Viele Menschen beten in unseren Gemeinden für Israel und wir haben gleichzeitig auch viele, die in den letzten Jahren aus dem Iran hierher gekommen sind nach Deutschland und die ihre Verwandten im Iran haben. Und da ist die Frage, wie kann das sein, dass so ein Krieg mit diesem Gewaltpotenzial, dass das passiert? Wie sollen wir damit umgehen? Was macht das mit uns? Was macht das mit unserem Glauben? Gott, warum lässt du das denn eigentlich zu? Wo bist du, Gott, bei all den Kriegen und Krisen in der Welt, bei dem Hunger, der Umweltzerstörung, der Ungerechtigkeit? Warum lässt du zu, dass so viele Autokraten die Welt regieren, von denen man denkt, die haben sie doch nicht mehr alle Tassen im Schrank? Warum ist das alles so? Wo bist du, Gott? Warum verlassen so viele Menschen in der westlichen Welt die Kirchen und den Glauben? Und jeder von uns hat außerdem auch noch so sein eigenes Warum. Aus der eigenen Familie, aus dem eigenen Leben. Da sind Beziehungen, die schwierig sind. Da ist Krankheit, da ist Krisen auf der Arbeit. Warum? Warum? Fragen über Fragen. Und das Gute an diesem Text ist erstmal, aber das finden wir oft in der Bibel, hey, wenn du ein Warum hast, eine Frage hast, das ist für Gott kein Problem. Bring das mit in den Gottesdienst. Leg deine Sorgen bei ihm nieder, haben wir gesungen. Stell deine Fragen. Wir müssen die Fragen loswerden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich eine Frage habe, ein Warum, dann hilft mir das nicht immer, wenn jemand eine ganz schnelle Antwort gibt. Sondern ich muss die Frage stellen dürfen. Ich muss sie durchdenken, manchmal durchkämpfen müssen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott unser Warum aushält. Dass er schon das tut seit über 2000 Jahren. Ja, 2800 Jahre knapp ist dieser Text alt. Und Gott hat bis jetzt jede Frage der Menschen überlebt. Und ich gehe einfach mal davon aus, das wird auch in Zukunft so sein. Der kann das ab. Wir dürfen ihm diese Fragen stellen, wir dürfen mit ihm ins Gespräch kommen. Allerdings müssen wir dann auch darauf vorbereitet sein, dass Gott eventuell tatsächlich eine Antwort gibt. Und dass diese Antwort uns vielleicht überrascht oder dass seine Antwort uns auch herausfordert, so wie das bei dem Volk Israel hier ist. Denn auf die Frage, warum, sagt Jesaja eben Folgendes, weißt du nicht, hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enten geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Er sagt dem Volk, sag mal, überlegt doch mal, schaut euch doch einfach mal um. Ihr könnt doch nicht ernsthaft meinen, dass es keinen Gott gibt, sondern er ist der Schöpfer dieser Welt. Und das ist ein Satz, den kann man an einem Sonntagmorgen in einer freien evangelischen Gemeinde in Deutschland gut und gerne sagen, ohne dass man dafür kritisiert wird. Aber dass Gott der Schöpfer der Welt ist, ist mittlerweile im Westen eine höchst umstrittene Aussage. Es ist eine höchst umstrittene Aussage, zu glauben, dass es jemanden gibt, der die Geschichte lenkt, der alles geschaffen hat, der alles gemacht hat. Für Israel war das aber zentral. Er war am Anfang da und er lenkt die Geschichte. Für Israel war das deshalb auch ganz wichtig in seiner Geschichte. Ihr habt den Zeitstrahl da ja eben gesehen. Die Israeliten hatten ganz tolle Zeiten unter David und Salomo. Sie mussten dann erleben einen langen Niedergang, der ihnen aber von den Propheten angekündigt wurde. Ist über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Die hatten immer wieder gesagt, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott von ganzem Herzen, dann wird es euch irgendwie als Volk auch schlecht ergehen. Und das Volk hat die Drohung nicht ernst genommen, aber sie haben verstanden, als Gott diese schrecklichen Ereignisse geschickt hat, die Eroberung durch Assyrer und Babylonier, dass Gott wirklich seine Drohung wahrgenommen hat. Das ist etwas, worüber wir nicht so super gerne sprechen, aber dass tatsächlich Gott auch in dem Sinne ernst zu nehmen ist, dass wenn wir ohne ihn leben, dass das tatsächlich Konsequenzen hat, persönlich und als Gesellschaft. Dass es nicht ohne Folgen ist. Und dass das eine Antwort ist auf die Frage, das Warum. Oder ein Teil dieser Antwort. Und weil Gott diese Dinge so erfüllt hatte und die Israeliten das erleben mussten, dass er wirklich auch Drohungen wahrmacht, deshalb hatten sie auch das Vertrauen, wenn Gott seine Drohungen wahrhält, dann können wir auch seinen Verheißungen glauben. Und das war sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Normalerweise war es so zu der Zeit Israels, dass wenn ein Volk irgendwie eine Niederlage erlebt hatte, wenn es erobert wurde oder der Tempel zerstört wurde, dass dann die Leute gesagt haben, ey, der Gott hat uns nicht geholfen, ey, nehmen wir doch mal einen neuen. Und das ist bei Israel anders gewesen. Und sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise, wenn dein Gott, dein Land erobert wird, dann hat dein Gott versagt, und dann suchst du dir einen neuen. Bei den Israeliten war das nicht so, weil sie verstanden haben, dass Gott mit ihnen seine Geschichte schrieb. Durch die schwierigen Zeiten und durch die hohen Zeiten. Und er ist es, der ihnen jetzt hier nochmal sagt, denkt daran, ich bin der Schöpfer, ich halte die Welt in der Hand und auch die Geschichte. Und wir sind heute im Westen, und im Osten auch erst recht, so in einer Phase, wo wir Gott konsequent als Schöpfer sozusagen rausschmeißen aus unserem Denken. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Der Astrophysiker kannte sich sehr gut mit Sternen aus und so weiter und dem Weltall. Stephen Hawking hat ja die Theorie aufgestellt, dass die Welt aus dem Nichts aufgrund der Naturgesetze entstanden ist. Der war wirklich ein super schlauer Mann, also ich würde mal sagen, definitiv schlauer als ich und vielleicht ja auch als manche unter uns. Aber an dieser Stelle ist das eigentlich widersprüchlich gewesen. Wenn man sagen muss, die Wissenschaftler sonst immer sagen, es muss das Kausalitätsprinzip gelten, alles hat eine Ursache. Und du kannst nicht auf einmal bei der Welt sagen, nee, die Welt ist durch Zufall aus dem Nichts entstanden, weil es Naturgesetze gibt. Das ist eigentlich unlogisch. Man kann sich fragen, warum so ein intelligenter Mann das sagt. Vielleicht, weil er mit Gott einfach grundsätzlich seine Schwierigkeiten hatte. Und wir merken, und das will ich nochmal deutlich machen, dass es Konsequenzen hat, wenn wir das Leben und wenn unsere Gesellschaft das Leben ohne Gott definiert. Viele Menschen sind heute dabei, auf der Suche, die eigene Identität zu suchen. Und ein eigenes Leben zu entwerfen, ohne Gott, ohne irgendwelche Gesetze, ohne irgendwelche Schranken, ohne wegen irgendwelche Orientierung. Und Millionen von Menschen, für die ist das nicht eine große Freiheit, sondern eine große Last. Wie soll ich denn mein Leben leben? Wie soll ich das leben, wenn mir keiner sagt, keiner irgendeine Richtung vorgibt? Wenn ich überhaupt nicht wissen kann, was gut oder böse ist. Wenn es keinen Schöpfer gibt, bis hin in die zur Frage der sexuellen Identität, ist das zu einem großen Thema geworden und überfordert Menschen. Wir erleben, dass wir in unserem Westen kaum noch eine Ethik haben, die uns verbindet. Also Gebote, Ordnung, Maßstäbe, die uns miteinander verbinden, weil es schwierig ist, aufgrund der Evolutionstheorie alleine eine Ethik zu entwerfen, die wirklich Menschen zu verbinden. Wenn es keinen Gott gibt, der uns sagt, wie wir leben sollen, dann ist es schwierig, Regeln zu finden, die über das hinausgehen, dass der Stärkere sich eben durchsetzt. Und ihr Lieben, das ist das, was wir in der Welt gerade erleben, an ganz vielen Stellen. Der Stärkere macht einfach, was er will. Und es hat damit zu tun, dass wir den Schöpfer aus unserem Denken, nicht nur aus dem Leben, sondern auch aus dem Denken hinaus, so ein bisschen hinausjustieren, rausschmeißen. Und das wirkt sich auf. Und das wirkt sich auch darin aus, dass viele Menschen heute ohne Sinn und Hoffnung in ihrem Leben sind. Untersuchungen zeigen sehr deutlich, dass gerade bei der Generation der jungen Erwachsenen zwischen 25 und 35 die Ängste und die Hoffnungslosigkeit so groß ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das kann ich verstehen, weil worin soll der Sinn liegen, wenn alles aus Zufall entstanden ist? Und deshalb nochmal der Hinweis, wenn wir müssen Gott eigentlich als Schöpfer wieder zurückerobern. Und das hat auch so ganz konkrete Auswirkungen auf ganz aktuelle Themen. Und da habe ich euch jetzt mal eins mitgebracht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu schwierig rüberkommt, aber von dem Yuval Noah Harari, der hat dieses Buch Nexus geschrieben, der ist ein Israeli, ein atheistischer Israeli, und er forscht ganz viel auch über KI und solche Dinge. Und er geht davon aus, dass die Welt ohne Gott per Zufall entstanden ist, so wie Hawkins das gesagt hat. Und er glaubt aber daran, dass der Mensch sich mit Hilfe von KI und Computer zu einem Gott entwickelt. Habt ihr das verstanden? Also es gab ursprünglich keinen Gott, aber mit Hilfe der Technik, der Wissenschaft und diesen Dingen werden wir uns zu Göttern und entwickeln. Und er sagt dann, in ihrer Evolution über die Computer könnten Computer die Strecke von der Amöbe, also bis zum T-Rex, zu diesem Dinosaurier, innerhalb eines einzigen Jahrzehnts zurücklegen. Wenn ChatGPT die Amöbe ist, wie wird dann erst der T-Rex aussehen, wenn die organische Evolution 4 Milliarden Jahre brauchte, um von der Ursuppe zum Affen auf dem Mond zu gelangen, brauchen Computer nur ein paar Jahrhunderte, um Superintelligenz zu entwickeln. Er geht davon aus, also dass Superintelligenz, die Computer das werden, dass sie irgendwann ein Bewusstsein haben, und entweder verbinden wir Menschen uns mit den Computern ganz intelligent oder wir werden einfach abgelöst. Entweder kriegen wir das, so eine Kombi hin, oder wir werden abgelöst. Für mich ist es nicht so ein Problem, weil ich bin 60 Jahre und bis das so passiert, ist das nicht so ein, also es wird ein bisschen noch dauern, aber für die Jüngeren unter euch ist das irgendwie schlecht. Eine schlechte Nachricht, ja? Also weil ihr werdet irgendwann abgelöst und vorbei. Wäre nicht so super schön, nicht so super angenehm. Das ist jedenfalls die Perspektive, die dieser Yuval Harari hat, und der wird von Millionen Menschen gelesen, ist ein wirklich führender Intellektueller auf dem Gebiet. Was sagen wir dazu, was sagen andere dazu? John Lennox, immerhin Mathematikprofessor emeritiert in Oxford, hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Superintelligenz entsteht nicht irgendwann, sondern Superintelligenz und Gott sind nicht die Endprodukte in der Geschichte des menschlichen Erfindergeistes. Wenn es einen Gott gibt, der das Universum geschaffen hat und hält, der uns nach seinem Bild geschaffen hat, dann hat eine Superintelligenz, nämlich Gott selbst, schon immer existiert. Er ist kein Endprodukt, er ist der Produzent. Weiß ich, ob das jetzt vielleicht ein bisschen schnell, ein bisschen viel war. Ey, aber wisst ihr, dass das eine super Nachricht ist angesichts von KI und aller technologischen Entwicklung? Weil uns das nämlich sagt, es gibt einen Schöpfer, der die Welt in der Hand hält mit all dem Potenzial, was es gibt. Und wir glauben daran, dass er die Superintelligenz ist. Gott als Superintelligenz, finde ich einen ganz schönen Begriff. Und das wird sich nicht irgendwann so dahin entwickeln, dass wir abgelöst sind, sondern die Würde des Menschen, die Gott uns als Schöpfer gibt, wird immer etwas Besonderes bleiben. Und versteht ihr, dass das einen völlig anderen Blick auf die Zukunft gibt, ob du den Schöpfer mitdenkst oder nicht? Dass es nicht nur eine theoretische Frage ist, sondern dass es eine wichtige Frage ist, wie wir die Zukunft angehen. Für dein Leben gilt, es gibt einen Schöpfer, der dich gemacht hat, der dich gewollt hat und der einen guten Plan hat. Du bist nicht Kevin allein zu Hause, wie es in diesem Film heißt. Versteht ihr? Keiner mehr da. Ich bin allein und muss jetzt rumheulen, weil ich niemanden habe, den ich um Hilfe fragen kann. Du hast einen, der mit dir geht. Ist das nicht großartig? Ist das nicht gigantisch? Ist das nicht das, was wir den Leuten hier um uns herum sagen müssen? Es gibt einen, der ist da. Und der kennt sich aus mit Leben. Und der kennt das seit über 2000 Jahren. Der ist sogar selbst auf die Erde gekommen und hat alles mitgemacht. Und all den Mist, den wir verzapfen, dafür hat er übrigens nebenbei auch bezahlt. Das ist doch eine gute Botschaft. Oder das ist doch eine Botschaft, wo wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen können. Deshalb sagt uns dieser Text auch, dass wir nicht voller Angst sein müssen, sondern dass wir Hoffnung haben können. Und Hoffnung hat ein bisschen was auch mit Abwarten und Tee trinken zu tun. Kannst du mal die nächste Folie danach zeigen, genau. In diesem Text steht ja dieses schöne Wort, die auf den Herrn harren. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt. Harren mit scharfem R. Können wir das mal kurz üben? Ja, können wir das mal ganz kurz üben? Kurzer Sprachteil an der Stelle. Die auf den Herrn harren. Das war echt schwach. Ja, das müssen wir wirklich unbedingt nochmal wiederholen. Die auf den Herrn harren. Das war etwas besser. Zufrieden bin ich damit noch nicht. Also jetzt einmal muss ich das für euch nochmal mit scharfem R laut, ja, dann würde ich es auch erklären, das Wort. Die auf den Herrn harren. Ja, okay, wir lassen es mal so. Dieses Wort harren, was bedeutet das? Ich habe euch das mal so aus so einem Computerprogramm, Bibelsoftware mitgebracht, was da alles drin steckt. Da steckt das Hoffen drin, ganz stark, manchmal aber auch das Warten. Dieses, wie beim Arzt, wie bei der Deutschen Bahn, wie bei anderen Gelegenheiten, etwas nicht tun können, weil man einfach auf jemand anderen warten muss. Aber darin steckt auch beharrlich sein, lauern oder wie das Dictionary beschreibt, harren bedeutet mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig warten. Das gefällt mir besonders gut. So eine innere Erwartung haben, eine innere Sehnsucht. Und das war das, wozu Jesaja das Volk aufgefordert hat, dass sie mit einer inneren Sehnsucht warten auf Gottes Handeln, bis er endlich eingreift. Und die mussten immer wieder warten. Die mussten zum Beispiel 70 Jahre in Babylon warten, bis sie wieder zurück konnten nach Jerusalem. Die mussten noch Jahrhunderte warten von Jesaja, der den Messias angekündigt hat, bis Jesus gekommen ist. Sie warten immer wieder und dieses Warten gehört zu unserem Leben. Und es ist nicht ein Resignieren, es ist nicht ein ich schalte jetzt einfach ab, sondern es ist ein gespanntes, sehnsüchtiges Warten darauf, dass Gott eingreift. Und gleichzeitig auch das Wissen, ich kann nicht immer alles tun, zwischendurch darf ich mich deshalb auch mal ausruhen, es mir gut gehen lassen. Martin Luther hat mal diesen schönen Satz gesagt, während ich hier sitze und mein Wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium. Das war so sein Ausdruck des Wartens und Harrens auf Gott. Also ich kann auch mal Pause machen, ich kann auch mal Sonntag machen, Kuchen essen oder ein schönes Bier trinken oder was auch immer ihr gerne macht und darf wissen, Gott ist derjenige, der seinen Plan weiter verfolgt, der weiter mit uns vorgeht. Und wir sind diejenigen, die darauf warten, dass es losgeht. Und wenn es losgeht, dann sind wir voll am Start. Dann hängen wir nicht in den Seilen, sondern dann sind wir bereit, uns bei Gottes Handeln einzuklinken. Und damit sind wir beim Letzten. Wer Gottes Kraft erfährt, nimmt Hände und Füße in die Hand und läuft los. Manche Entwicklungen dauern einfach lange. Und vielleicht muss ich euch das hier nicht erzählen, die hier in Mecklenburg seid. Weil ihr wisst, dass bis Menschen sich ändern, bis Menschen offen werden fürs Evangelium, das geht in der Regel nicht im Schnelldurchlauf. Sondern der Mecklenburger nimmt sich seine Zeit. Bitte nicht drängen. Und das gilt auch für andere Dinge, wo es um tiefgreifende Veränderungen geht. Manchmal geht es dann auf einmal ganz plötzlich, aber andere Dinge brauchen manchmal seine Zeit. Und der Glaube und das Leben mit Jesus ist kein Sprint. Es ist nicht, geht nicht darum, innerhalb von kurzer Zeit alles rauszuhauen und dann völlig sozusagen in der Ecke zu liegen, sondern wir haben mit Jesus einen langen Weg vor uns. Hoffentlich Jahre, Jahrzehnte, die wir mit ihm unterwegs sind. Und das Volk Israel hatte das auch. Es ist wirklich für mich immer wieder ein Wunder zum Beispiel, dass diese Israeliten fast 2000 Jahre darauf warteten, bis sie wieder einen eigenen Staat bekommen haben. Es ist ein Wunder, wenn Menschen über Schwierigkeiten in ihrem Leben hinweg trotzdem immer fröhlicher mit Jesus unterwegs sind. Meine Frage an dich an dieser Stelle ist, was muss passieren, damit deine Beziehung zu Jesus von Jahr zu Jahr besser und schöner und stärker wird? Dass deine Hoffnung sich nicht verbraucht, sondern dass du jedes Jahr begeisterter wirst. Ich wünsche mir das für unsere Gemeinde, dass Gemeinde so ein Ort ist, wo wir einander helfen, von Jahr zu Jahr immer etwas besser mit Jesus unterwegs zu sein. Immer etwas fröhlicher. Und dass die alten Knackis unter uns, zu denen ich ja auch so mit ungefähr gehöre, ne, jedenfalls bei euch, aber dass man von denen sagt, das sind wirklich die Allerbesten. Weil die strahlen es am allermeisten aus, trotz aller Schwierigkeiten. Aber versteht ihr, dass wir nicht sagen, das ist mal was für eine gewisse Phase, sondern von Jahr zu Jahr wird es besser. Der Glaube der Bibel, an den Gott der Bibel, der ist über 2000 Jahre alt. Und es gibt keine Krise, die Leute Gottes in der Bibel und der Geschichte nicht schon durchlaufen hätten. Es gibt keine Krise, die sie nicht kennen würden. Und natürlich gibt es auch manchmal Täler. Aber hier wird uns das verheißen, die auf den Herrn, hey, seid ihr noch dabei? Die auf den Herrn kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das ist mein Wunsch für euch, auch wenn wir jetzt gleich Abendmahl miteinander feiern, dass das für euch, für uns, für mich so eine Stärkung ist. Dass wir das wieder schmecken und sehen, Jesus ist derjenige, der für meine Schuld gestorben ist, der mir ganz nahe kommt, der mich liebt. Und deshalb werde ich nicht aufhören. Ich werde weiterlaufen. Ich werde weiterlaufen, weil ich an den Gott glaube, der diese Welt geschaffen hat, der die Geschichte kennt, der meine Geschichte kennt, der eine gute Zukunft bereithält und der mich tragen wird bis zum Ziel, der mir Aufwind geben wird, wo ich irgendwie im Sinkflug zu sein scheine, der mir hilft, die neue Zukunft zu sehen, die schon im Kommen ist. Er wird es tun. Die auf den Herrn kriegen neue Kraft. Gott segne euch. Lasst uns beten und aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du deine Geschichte mit dieser Welt schreibst und uns nicht abgeschrieben hast. Danke, dass du der Schöpfer bist, der jeden in diesem Raum kennt. Mit der Vergangenheit, mit der Geschichte und mit der Zukunft. Und danke, dass du für jeden von uns Aufwind bereithältst. Kraft, um neu mit dir unterwegs zu sein. Und darum bitte ich dich, auch wenn wir gleich Abendmahl miteinander feiern. Danke dafür, dass du uns so sehr liebst. Amen.